Warum machen wir das und warum machen das auch unsere Partner? Weil Loyalty ist ja Low Involvement. Du stehst ja morgens nicht auf, um zu sagen, heute will ich mal 2 Stunden mich mit Payback beschäftigen. Exakt, weil wir eben, anders als andere Programme, die Monopartner sind, eben durch Multipartner letztlich Offers und Use Cases aggregieren. Weil du eben der mehrmals die Woche und mehrmals im Monat mindestens anders hast, was zu checken. 20-fach, 30-fach auf Bioprodukte und gucken, wann fällst du um an der Stelle? Mhm. Ja, Daten sind tatsächlich für uns dann das Mittel zum Zweck, Relevanz zu schaffen. Also wenn du, der vor 10 Jahren noch keine Kinder hattest, halt wahrscheinlich eine deutlich andere Frequenz bei DM hattest und auch einen anderen Warenkorb in der Kategorie hattest, haben wir dir vor 10 Jahren sicherlich weniger Babypflege, Pampers und sonstige Offers gegeben.
Willkommen zu einer neuen Folge von Marketing Meets Technology. Hier hörst du Insights zu Digital Marketing Strategien und Technologien. Viel Spaß bei dieser Folge.
Heute sprechen wir natürlich wieder über ein spannendes Thema und heute reden wir nämlich über das, was eigentlich ganz Deutschland bewegt. Und zwar reden wir über die Payback-App und wir reden darüber, wie Payback eigentlich funktioniert und was das Businessmodell dahinter ist und wie spannend eigentlich eigene Daten sind. Weil nämlich, wenn wir uns gerade anschauen, man kann aus der KI alles ziehen. Alles. Und das heißt, jede Information, die da draußen öffentlich ist, hat eigentlich keinen Wert mehr. Aber First-Party-Data, das, was man wirklich selber hat, ist höchst relevant. Und natürlich gibt es ein Unternehmen in Deutschland, was Daten seit Jahren gesammelt hat. Und das ist Payback. Und wir sprechen aber auch noch heute über Themen wie KI, auch vielleicht ein bisschen Ad-Fraud und tatsächlich, wie sich das ganze Retail-Media-Business aufbaut. Und da freue ich mich, den VP-Director, also VP Digital Marketing hier zu haben von Payback, nämlich Nico Winkelhaus. Herzlich willkommen.
Hi, danke für die Einladung.
Danke, dich da zu haben, weil ich glaube, du bist jetzt auch schon, wie lange bist du schon bei Payback?
Seit 11 Jahren schon.
Seit 11 Jahren.
Schon eine lange Zeit.
Vor allem, du hast auch diese ganzen Wachstumsphasen mit durchgemacht, die ganzen verschiedenen Phasen. SEO, dann kam die App dazu. Jetzt natürlich das ganze Thema KI. Also bist du echt lange dabei und hast vor allem auch viel gesehen, ne?
Genau, also ungefähr, Payback ist ja noch älter, als ich dabei bin. 25 Jahre haben wir jetzt unser Jubiläum gefeiert. Aber ich habe zumindest dann grob die letzte Hälfte mitgemacht der bisherigen Geschichte.
Und wie ist das, wenn du an der Kasse stehst und sich nach deiner Payback-Karte fragen? Ist das
Unverändert. Ich war tatsächlich, also Payback gibt es 25 Jahre lang. Ich war ungefähr seit 23 Jahren schon Kunde. Das heißt, vor meiner Zeit als Payback-Mitarbeiter war ich auch selber Payback-Kunde, weil ich im Prinzip so ein bisschen eine Grund-Loyalty- oder Rabatt-Affinität schon immer hatte. Deswegen war das immer für mich jetzt nicht ungewöhnlich. Aber es ist natürlich trotzdem cool zu sehen. Wir machen es eher anders. Wir schicken einmal im Jahr wirklich alle an die Front, jeder von uns muss einmal im Jahr Point-of-Sale-Promotion machen und dann tatsächlich entweder an der Kasse oder eben auch davor mit den Kunden sprechen. Und dann merkt man halt wirklich, wie die echte Kundenrealität ist und schaut sich dann das echte Kundenfeedback an. Das ist ein bisschen anders als vielleicht ein Slide aus der Marfo oder irgendwelche Reporting-Slides. Da merkt man dann das echte Kundenfeedback. Und das ist auch nochmal immer eine gute Basiserdung, die man dann hat, wo man dann sieht, okay, ach so, und deshalb bewegt das die Kunden. Also deswegen ist es für mich immer wieder schön, am Point of Sale das zu sehen.
Ich finde es total spannend, weil man ja im Prinzip, also Payback solltet ihr deswegen kennen, deswegen habe ich auch dieses Beispiel gebracht, ja, weil es so im Prinzip, wenn man an der Kasse beim Edeka ist, da wird man gefragt, haben Sie eine Payback-Karte? Oder beim DM, haben Sie eine Payback-Karte? Mhm. Und ich finde es so interessant, weil das so einen krassen Branding-Effekt hat, dass sie immer nochmal nachfragen. Mhm. Also viel krasser geht es gar nicht, weil das ist so, klar, und manche Leute sagen, nee, interessiert mich nicht, habe ich nie was mitgemacht, habe ich keine. Und andere Leute, ja, klar, hätten sonst vergessen. Und das ist super spannend.
Das ist genau der Punkt, weil warum machen wir das und warum machen das auch unsere Partner? Weil Loyalty ist ja Low Involvement. Du stehst ja morgens nicht auf, um zu sagen, heute will ich mal 2 Stunden mich mit Payback beschäftigen. Also genau. Ich mache das schon, weil ich da arbeite, auch mehr als 2 Stunden am Tag, aber du eben nicht. Das heißt, für die Hälfte der Deutschen, die Payback nutzen, und das ist tatsächlich so eine hohe Zahl, ist das eher ein dankbarer Reminder, ach ja, stimmt, für so einen Low Involvement Service, die es nicht schon sowieso gezückt haben, die App. Oder die Karte, für die ist das eine Hilfestellung. Für die anderen ist halt dann, die andere Hälfte der Deutschen, die Payback nicht nutzen, ist dann ein, okay, danke, brauche ich nicht. Aber dieser Trigger ist schon extrem wichtig, damit man immer wieder am Point of Sale erinnert wird, die App zu zücken oder die Karte.
Auch super spannend, du sagst gerade, die Hälfte der Deutschen nutzen es, die andere Hälfte nicht. Beeindruckende Zahlen natürlich an der Stelle. Und wie sieht es aus mit Neukundengewinnung? Habt ihr da gewinnt, seht ihr, dass ihr da jetzt in Gen Z zum Beispiel besonders viele gewinnt oder eher weniger oder bei den Rentnern nochmal welche zu gewinnen? Weil ich glaube, manche haben sich entschieden und dann das ist schwierig umzustellen, aber
das stimmt.
Neue Kunden, die reinkommen.
Es ist eher ganz grob, wir sind jetzt im Durchschnittsdeutsch bei der Größe von Payback bist du sowieso tendenziell eher durchschnittlich. Bei 35 Millionen Kunden bist du tendenziell durchschnittlich. Das heißt, du darfst Payback sowieso erst ab 16 nutzen, das heißt, für die ganz Jungen ist es sowieso nichts. Und dann ist typischerweise der Startpunkt eher so mit Mitte 20, wenn du auch wirklich eher einen Haushalt zu schmeißen hast. Ja. Da fangen die anderen an, relevante Wohnung zu haben, Familie zu gründen und so weiter. Das heißt, wir sind ein bisschen mehr im Index ab 25 und dann aber durchschnittlich. Das heißt, die ganz Alten nutzen uns vielleicht nicht mehr und die ganz Jungen auch nicht, aber ansonsten sind wir total durchschnittsdeutsch und ein bisschen weiblicher als der Durchschnitt, weil der Haushaltsentscheider ist auch heute noch tendenziell eher die Frau als der Mann im Haushalt, wenn es dann um Drogerie, Supermarkt und so weiter geht. Aber das sind Nuancen, also da ist der Index vielleicht 115 oder so.
Ja, cool. Was hat der Kunde eigentlich als Vorteil davon, wenn er Payback nutzt?
Der Kunde hat das als Vorteil, dass er erstmal ein Multipartnerprogramm hat und nicht bei 20, 30, 40 Programmen sich anmelden muss. Früher galt die Devise, der Platz in Portemonnaies begrenzt. Du hast vielleicht auch früher irgendwelche Stempelkarten bekommen oder Plastikkarten, da hast du dich angemeldet. Aber genutzt hast du sie wahrscheinlich relativ
immer sofort
kaum
verloren.
Genau. Wir waren seit jeher die dritte Karte im Portemonnaie, weil du sammelst vielleicht, nimmst eine Plastikkarte mit dazu, aber bestimmt nicht 10 Loyalty-Karten. Und heute sind wir in dem Sinne die drittgrößte Shopping-App, was das Thema angeht. Das heißt, auch da, früher im Portemonnaie war der Platz begrenzt, im Relevant Set auf dem Smartphone ist der Platz ja auch begrenzt.
Total.
Du kannst ja 150 App installieren, aber nutzen, dass du sie wirklich wöchentlich nutzt, monatlich nutzt, täglich nutzt, du hast ja nur ein paar. Und der Multi-Partner-Approach, dass du einfach überall aggregierst und sagst, egal wo du einkaufst, du kriegst immer Punkte, das Versprechen wird eingelöst. Der Punkt ist immer dasselbe Wert, immer 1 Punkt, 1 Cent. Es gibt keine Loyalty-Währungsinflation. Seit 25 Jahren ist die Währung stabil, auch anders als bei anderen Programmen.
Wollte ich gerade sagen, Miles and More nur, hier mal Augenzwinkern.
und du kannst sie auch überall einlösen. Und einlösen ist für uns ein wichtiges Ziel. Was glaubst du, was unsere Redemption Rate, unsere Einlösequote ist? Also von den Punkten, die rausgehen, wie viel kommen dann wieder zurück?
Boah, ich kann mir vorstellen, dass bei vielen Programmen liegt es wahrscheinlich so zwischen 25% und 50%, dass super wenig eingelöst wird. Mhm. Aber euch, weil es natürlich auch so auch sehr funktional ist, wie man es einlösen kann, ist bestimmt 80% oder so.
Ja, 95%.
Ja, krass.
Und wir wollen, und wenn es mal so auf 94% sinkt, sind wir alle unzufrieden, weil das ist für uns quasi der Vitalitätsfaktor eines Loyalty-Programms. Weil wie häufig hast du schon früher vielleicht Bonusprogramme gemacht, wo du dich registriert hast, wo du irgendwelche Punkte oder sonstige Währung gesammelt hast, aber dann ist es doch verfallen und dann ist es ja auch nicht relevant. Aber wenn du im Prinzip sammelst und dann auch einlösen kannst und dann quasi diese Rewarding Experiences hast, wie wir sagen, dann hast du was davon, weil dann bleibst du auch dran. Das ist quasi unsere Kundenbindung. Und wir sehen eben auch, dass wenn du dann Punkte einlöst, sehen wir auch, dass viele das auch zur Belohnung nutzen. Also im Sinne von, jetzt habe ich eine Weile gesammelt, jetzt kaufe ich mir dann mal was Schönes. Und dann siehst du auch in den Zahlen, dass dann eher mal hochwertigere Sachen gekauft werden, auch dann der Warenkorb größer wird, weil man diese Belohnungs-Rewarding-Experience tatsächlich auch bei vielen Kunden merkt. Und deswegen ist das so wichtig, weil das nicht unser Geschäftsmodell, dass Punkte verfallen und Breakage ist nicht unser Geschäftsmodell, anders als bei anderen Modellen, sondern wir wollen wirklich eine hohe Redemption-Rate haben, weil eine hohe Redemption-Rate heißt, die Kunden nutzen das und die bleiben und dadurch haben wir Kundenbindung geschaffen.
Ja, sehr cool. Man kann ja auch tatsächlich Payback wirklich auch viel einsetzen, also auch die Punkte wirklich an vielen Orten einlösen.
Genau.
Das ist wirklich auch sehr universell.
Genau, ein bisschen zu spenden, du kannst die Punkte spenden, du kannst sie in Miles & More transferieren, du kannst sie in unserem Premium-Shop einlösen oder eben auch bei sehr, 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 sehr vielen stationären Partnern.
Cool, das heißt also, ihr arbeitet mit euren Partnern zusammen, da kann man Punkte sammeln und die Kunden können dann als Vorteil diese Punkte auch einlösen und dann mit einer Ersparnis bekommen. Mhm. Jetzt ist die Frage, wo ist euer Businessmodell? Also
ganz grob gesagt ist es zweierlei. Auf der einen Seite sind wir quasi Bonusprogrammbetreiber in dem Sinne. Ja. Das heißt, wie so eine Art Betreiber, Agentur, der die Infrastruktur darstellt. Das kostet Geld, weil wenn ich die Infrastruktur selber aufbaue, brauche ich die Leute, brauche ich die IT-Infrastruktur und so weiter. Das ist das eine Geschäftsmodell, wie so eine Art Agenturbetreiber. Das andere Geschäftsmodell ist, da sind wir quasi ein Publisher, eine Marketingplattform, in dem Sinne, dass du, wenn du auf der Payback-Plattform, das ist insbesondere die App, aber wir sind auch einer der größten Newsletter-Publisher in Deutschland, wir haben eine extrem große Printreichweite, die hochpersonalisiert funktioniert. Das heißt, über mehrere Kanäle hinweg kannst du quasi als Partner auch Werbung buchen in dem Sinne. Insofern sind wir auch Publisher wie ein Meta oder ein sonstiger Publisher auch, der letztlich Eyeballs monetarisiert. Und das sind ganz, ganz grob die beiden Geschäftsmodelle. Natürlich sehr, sehr stark performance-lastig. Wir sind jetzt nicht so die klassische Brand-Plattform, weil wir ja sehr offer-zentriert sind und vor allem auch sehr stark den Beweis über die Performance-Kraft der Kampagnen nachweisen können durch unsere Daten, die wir haben. Aber letztlich so die beiden groben Erlösstränge gibt es bei uns und das nutzen unsere Partner dann auf vielfältigste Art und Weise.
Ist, glaube ich, super spannend. Mit eurer App vor allen Dingen ist die Interaktionsrate, glaube ich, mit der Plattform extrem gestiegen.
Mhm, genau.
Also weil vorher hat man sich eingeloggt auf die, ich sag mal, auf die Payback-Website und hat dann dort einige Sachen gesehen. Aber jetzt auf der App ist es total krass. Du hast halt richtig einen personalisierten Feed mit neuen Angeboten, die reinkommen. Und ich glaube, dass das auch extrem spannend ist. Also wirklich als Marketing-Plattform, weil die Interaktionsrate bei euch sehr hoch ist. Also ich sehe es bei anderen Plattformen, zum Beispiel, ich weiß, das ist jetzt eure Muttergesellschaft, aber American Express zum Beispiel hat ja auch ein Rewards-Programm. Und dann soll ich mich da einloggen. Von all meinen Freunden, die Amex, ich glaube, da loggt sich jeder nur einmal vielleicht im Quartal ein und schaut mal. Aber bei euch ist teilweise ja sogar täglich bis wöchentlich die Nutzung da in der App. Und dadurch ist natürlich die Interaktionsrate mit den Offers halt viel krasser.
Exakt, weil wir eben, anders als andere Programme, die Monopartner sind, eben durch Multipartner letztlich Offers und Use Cases aggregieren. Weil du eben ja mehrmals die Woche und mehrmals im Monat mindestens anders hast, was zu checken. Weil du musst vielleicht mal zum Drogeriemarkt, du willst vielleicht mal online shoppen, du guckst vielleicht nochmal bei der Tankstelle. Das heißt, es gibt viele, viele Anlässe, immer wieder die App zu öffnen. Und dann siehst du im Prinzip dieses Multipartner-Universum. Und tatsächlich ist die App so ein bisschen auch der Mobilisierungscharakter des Programms. Wenn ich beispielsweise meine Mutter als Beispiel nehme, die immer noch die gute alte Plastikkarte nutzt. Und davon gibt es nicht wenige, die immer noch die gute alte Plastikkarte nutzen. Die ist halt deutlich schwieriger zu erreichen für uns. Der schicke ich Printmailings. Ja. Das funktioniert ganz gut, aber natürlich ist ein Printmailing deutlich teurer, als wenn meine Mutter die App nutzen würde. Ja. Das heißt, wir sehen sehr, und das können wir in den Daten auch ganz gut sehen, durch den Shift von, sagen wir mal, einem Plastikkartennutzer zu einem App-Nutzer hast du sofort die Reichweite maximiert, weil vorher erreiche ich vielleicht meine Mutter 4-mal im Jahr oder so mit Printmailings oder 6-mal, wenn sie die App installiert und nutzt. Nutzt sie die 9, 10, 11 Mal im Monat. Das heißt, von, sagen wir mal, 5 Kontakten im Jahr, wo ich meiner Mutter tolle Angebote schicke, auf 100, 120 Kontakte, die dann quasi nahezu keine Grenzkosten haben, ist ein Unterschied. Deswegen versuchen wir natürlich, alle Nutzer in die App zu bringen, wissen aber auch, das werden nicht alle machen.
Ja, klar.
Gerade an so einer Point-of-Sale-Promotion sieht man dann halt einfach, das will nicht unbedingt jeder. Ja. Deswegen haben wir immer noch, und deswegen kommen wir natürlich auch auf so große Zahlen, immer noch die gute alte, vermeintlich langweilige Plastikkarte und die guten alten Printmailings, weil die immer noch einen riesen Anteil an Kunden mobilisieren und aktivieren. Auch wenn wir dafür keine, sagen wir mal, Innovationspreise auf der OMR-Bühne vielleicht gewinnen für Printmailings und Plastikkarte, aber solange es immer noch fast 40% unserer Kunden so machen,
ja, krass,
schaffen wir die auch nicht ab und ist immer noch relevant. Also die Leute stimmen mit ihren Füßen ab. Und insofern, aber dadurch bleibt weiterhin das Programm relevant und schaffen wir letztlich eine riesen Masse an Leuten am Point of Sale zu de-anonymisieren für den Händler.
Ja, sehr cool. Wenn ihr habt ja sehr viele Datenpunkte. Ja, also ihr wisst ja, okay, Timon, der kauft immer bei DM ein und danach fährt er zum Edeka und kauft dann immer die Kategorie ein. Was macht ihr damit Interessantes aus Marketing-Sicht, also mit der Datenmenge? Und was macht ihr auch im Bereich Personalisierung, wenn ich jetzt zum Beispiel in die App reingehe? Weil ihr wisst ja eigentlich die Vorlieben. Das heißt, ich unterscheide mich ja komplett dann von wem anders und habe halt einfach, fall bestimmt in irgendeine Kategorie rein. Und da würde mich mal interessieren, wie ihr das macht und wie das halt für euch natürlich vorteilhaft ist, aber auch für den Kunden.
Ja, Daten sind tatsächlich für uns dann das Mittel zum Zweck, Relevanz zu schaffen. Also wenn du, der vor 10 Jahren noch keine Kinder hattest, halt wahrscheinlich eine deutlich andere Frequenz bei DM hattest und auch einen anderen Warenkorb in der Kategorie hattest, haben wir dir vor 10 Jahren sicherlich weniger Babypflege, Pampers und sonstige Offers gegeben. Das zu sehen und zu sagen, okay, jetzt, oh, beim Timon ist auf einmal Pampers im Warenkorb.
Ja.
Wenn das 2-mal passiert, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du es nicht für einen Freund gekauft hast. Also ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du gerade ein Kind bekommen hast. Kriegst du natürlich ganz andere Offers. Und um Beispiel zu bleiben, wenn man dann sieht, okay, der Timon kriegt jetzt relevante Offers, aber zum Beispiel, bleiben wir im Babyfall, der kauft jetzt immer Pampers, aber hat noch zum Beispiel bei DM noch gar nicht das gute Bio-Segment ausprobiert. Also der kauft nur Drogerie bei DM, aber noch nicht die Bioprodukte, was mittlerweile eine extrem erfolgreiche Kategorie bei DM ist. Wir sehen ja in den Zahlen, der Timon kauft Pampers und Feuchttücher, aber immer noch keine Bioprodukte. Und da können wir dann ja genau gegensteuern und sagen, jetzt geben wir dir mal 20-fach, 30-fach auf Bioprodukte und gucken, wann fällst du um an der Stelle und können das im Prinzip eben personalisieren und natürlich versuchen, dadurch ein Stück weit dein Kaufverhalten zu verändern. Und insofern nutzen wir die Daten als Optimierung für die Relevanz, aber eben auch aus der Advertiser-Perspektive zur Beweisführung, dass es auch sinnvoll war. Mhm. Weil was wir immer dann machen und sehen, ist, dass jetzt am Beispiel, bleibe ich beim Bio-Beispiel, dir und, keine Ahnung, 500.000 anderen, die jetzt noch nicht Bioprodukte gekauft haben, die kriegen halt immer eine Kontrollgruppe noch zusätzlich. Das heißt, ich kann wirklich auf Offer-Ebene, teilweise auf Kanalebene und Placement-Ebene die inkrementellen Effekte dieser Maßnahme auch nachweisen, weil ich dann im Prinzip nicht eine Marktforschung brauche und irgendwie frage, wie viel haben denn die Werbung gesehen, sondern wirklich deterministisch sehen, 500.000 Timons habe ich angeschrieben, 10% habe ich davon als Kontrollgruppe abgeschnitzt, die kriegen es nicht. Was ist genau der inkrementelle Timon-Payback-Effekt, Zielgruppe versus Kontrollgruppe? Und das können wir eben, weil wir den Scale haben und die Datentiefe haben, halt extrem präzise machen. Und das ist halt extrem wichtig, gerade im Einzelhandel, wo die Margen ja echt nicht besonders hoch sind, da ist ja jeder Prozentpunkt Rabattkosten extrem wichtig. Und je besser ich da personalisiere, je klarer ich auch eine Inkrementalitätsbeweisführung habe, desto besser kann ich mein Marketing steuern, weil ich das auf allen anderen Kanälen halt nicht mache und nicht kann. Und insofern ist da je niedrigmargiger das Geschäft wird, desto noch wichtiger ist die Beweisführung. Und da sind wir halt mit großen LEHlern, großen Lebensmitteleinzelhändlern, großen Drogerieplayern, die achten da extrem stark auf Präzision.
Und ist es dann ein Wunsch, der ausgeht von dem Einzelhändler oder von zum Beispiel von DM, die sagen, hey, wir würden gern mehr Bioprodukte pushen, könnt ihr uns dabei helfen? Oder ist es so, dass ihr sozusagen selber die Kampagne startet? Oder
It depends, mal so, mal so. Wir haben ja irgendwie 40 stationäre Omnichannel-Händler, wir haben über 700 Online-Partner. Es kommt drauf an, je nachdem, wie der Händler und Partner auch intern aufgestellt ist, was so CRM-Steuerung, Capabilities, Datenstruktur angeht, ist bei uns manchmal mehr reine Execution-Leistung und manchmal auch mehr Beratungsleistung. Und gerade, wo du das Thema Personalisierung ansprichst, wo wir tatsächlich sehr stark gerade uns entwickeln, ist das Thema Hyperpersonalisierung, dass wir wirklich versuchen, auf Einzelebene unterschiedliche Offers zu haben. Dass wir eben nicht mehr, früher gab es vielleicht 5 Segmente, da hat dann der eine 3-fach, der andere 5-fach, der andere 7-fach, der andere 10-fach bekommen. Jetzt wollen wir hunderttausende Segmente theoretisch haben, sodass du vielleicht 11-fach auf Bioprodukte bekommst, aber deine Frau Johanna nur 5-fach, weil die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass sie sowieso kaufen würde. Ja. Also gucken wir mal, ob wir den Timon eben mit einem umwandeln müssen. Und insofern gehen wir da immer, jedes Jahr immer stärker in einen deutlich höheren Personalisierungsgrad, der aber natürlich immer wieder nachweisbar sein muss, dass die höhere Personalisierung auch wirklich zu höheren Inkrementen führt, weil das machst du ja auch nicht zum Selbstzweck. Es muss ja für den Endnutzer Relevanz haben und dann für den Händler wirklich auch eine inkrementelle Kaufverhaltensänderung bewirken.
Sehr spannend. An welcher Stelle würdest du jetzt, wenn man Mittelständler sich anschaut oder auch kleinere Firmen, aber wo würdest du Payback in dem Marketingmix einsetzen und sehen, dass es halt Value bringt?
Payback ist wahrgenommen in Deutschland sehr stark so als dieser große stationäre Bonusprogrammpartner von den großen Händlern. Ja. Aber was viele unterschätzen ist, dass wir ja zwar im stationären Offline-Handel 6% des Umsatzes incentivieren, aber im Online-Handel auch. Mhm. Wir haben fast alle großen Online-Player auch an Bord, von Amazon, eBay und Co. Nicht alle, aber sehr, 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 sehr viele sind bei uns an Bord, wo du auch Payback-Punkte sammeln kannst. Da sind wir quasi Affiliate-Publisher und du musst quasi auf die Payback-App gehen und dann abspringen und sammelst dann Punkte. Und da bei den 700 Shops sind eben nicht nur die Amazons dabei, sondern auch mittlere, kleinere Shops, die dann auf einer Affiliate-Advertiser-Basis mit uns Performance-Marketing machen. Und das ist dann häufig in Zeiten, wo die Preise steigen und auch Neukundenakquise oder auch Bestandskundenausbau eher teurer geworden ist, schon eher unterschätzt, dass es so einen relevanten Affiliate-Kanal und wir sind größter Affiliate-Publisher in Deutschland, dann auch gibt, wo der sehr stark performanceorientiert auch wirklich einkauft. Insofern sind wir, glaube ich, ein sehr, sehr relevanter stationärer oder generell Bonusprogrammanbieter in Deutschland und jeder weiß das. Aber nicht jeder im Markt weiß, dass wir tatsächlich auch ein relevanter Performance-Kanal für gerade E-Commerce, Travel, Banking, Insurance sind.
Das heißt, wenn ich sozusagen, ich habe ein kleineren oder so einen mittleren E-Commerce-Shop und verkaufe da meine Sachen. Und dann entdecke ich euch und dann könnte ich sagen, okay, ich möchte Loyalty-Partner werden bei euch und zum Beispiel eine Neukundenaktion starten, wo es statt 1 Euro einen Punkt gibt, gibt es halt doppelte Punkte oder fünffach oder gibt es manchmal auch 10-fach Punkte.
Genau.
Und dann würde man gemeinsam sozusagen eine Kampagne starten.
Genau.
Die zum Beispiel bei euch in der App promotet wird und dann sicherlich gibt es auch andere Seiten, die es auch aufgreifen, wenn es 10-fach Punkte gibt. Und dann kommen halt die Kunden reingerauscht, ne?
Genau, also du brauchst schon eine gewisse Grundgröße, um überhaupt dabei zu sein, weil das, du brauchst eine Anbindung, du brauchst ein Affiliate-Netzwerk, damit du überhaupt Sichtbarkeit auf der Plattform hast, da reichen dann 4.000 Euro nicht aus sozusagen, es ist nicht mini, aber wenn du gewisse Marketingbudgets hast, ist es genau der Punkt, wo dann auf Basis deiner Ziele, die du hast, im Sinne von Zielgruppen, aber auch Zielsetzungen, dann Kampagnen fährst. Und dann funktioniert manches vielleicht mal gut und manches schlecht. Und man muss vor allem unterschiedlich, wie bei allen Plattformen, du musst erst die ersten Monate Trial and Error machen. Wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, Snapchat neu ausprobierst, dann bist du auch nicht in der ersten Woche profitabel oder weißt sofort, wie es geht. Insofern auch das gilt für den Kanal auch, weil man letztlich am Ende des Tages mit dem Offer, also wie viele Punkte gebe ich raus, mit den Zielgruppen, wen spreche ich denn an, ist die Zielgruppe, die ich denke, dass sie meine, ist auch die richtige. Und dann mit den Placements, über welchen Kanal spreche ich wen an, ist es App-basiert, gehe ich eher auf Newsletter, gehe ich vielleicht sogar auf Print, das muss man alles ausprobieren. Aber ja, der handelsübliche E-Commercer, der noch nicht bei uns ist und mit Budgets mal den Affiliate-Kanal austesten will, der ist bei uns schon an der richtigen Stelle.
Und nur vom Operativen her, wie muss ich mir das vorstellen? Das ist jetzt wahrscheinlich kein Self-Serve-System, sondern man spricht halt mit euch.
Ist noch Managed-Service, genau. Perspektivisch werden wir auch in die Self-Service-Richtung gehen. Dafür bauen wir unsere Plattform auch um, aber das wird jetzt nicht die nächsten 3 Wochen der Fall sein.
Okay, ja, klar. Und dann ist es wahrscheinlich ein CPC oder CPI, also Cost Per Impression-Based System, oder?
Unterschiedlich, schon performance-orientierter, cool. man braucht schon eine gewisse Mindesthöhe an Invest, dass sich das insgesamt lohnt, aber wir schauen am Ende des Tages gemeinsam auf den ROAS oder die KUR, je nachdem, was du da definierst, oder bestimmte KPIs wie Customer Acquisition Costs für Neukunden und optimieren dann darauf.
Ich finde es total krass spannend, weil wir haben in den letzten Jahren ja auch mit anderen, ich sag mal, abseits von Google und Meta-Plattformen gearbeitet. Und zum Beispiel eBay Kleinanzeigen oder Kleinanzeigen heißt es noch, war zum Beispiel auch sehr spannend. Und das ist auch interessant, ist auch Managed Service. Ja? Aber du kannst halt überhaupt nicht so personalisiert targeten, wie es bei euch geht. Ja, also und auch das Engagement in der App ist nochmal ein anderes. Beides ein ähnlicher Gedanke. Beide wollen stöbern und auch vielleicht was günstiger kaufen. Ja, ein bisschen, und wollen irgendeine Art von Benefit haben. Aber ich glaube, bei euch ist es sehr spannend, weil der Login ins Ökosystem ist nochmal ein ganz anderer. Das ist so, das ist sehr, fühlt sich heimisch an. Ja?
Das stimmt. Ich glaube, beide Plattformen haben den Vorteil des transaktionalen Traffics. Also da gehst du nicht im Sinne von Zeit totschlagen hin oder die Fußballergebnisse schauen und gehst dann wieder weg. Das heißt, die Conversion Rate auf eine Transaktion, die Wahrscheinlichkeit ist deutlich höher als auf einer, keine Ahnung, ich will jetzt kein Publisher ankreiden, aber auf einer Newsseite.
Ja, hundertprozentig, ja.
Aber ja, dadurch, dass wir wirklich Closed Loop haben, wir haben ja wirklich End-to-End von, du hast die Werbung gesehen, bis hin zu, du hast es online gekauft oder offline gekauft. Ich habe ja wirklich letztlich den Timon an einer Payback-ID und alles, was du machst, sei es Klicks in der App, Offline-Käufe, Online-Käufe, ist ja dort kumuliert und deshalb sauber attribuierbar. Durch diesen Closed Loop haben wir natürlich eine bessere Präzision im Targeting und so.
Beste. Echt cool. Da kommen wir wahrscheinlich auch zum größten wahrscheinlich Sign-Up-Problem, was ihr habt bei Kunden, und das ist nämlich das Thema Datenschutz. Und ihr habt ja First-Party-Data, also eigentlich von daher, sobald die Kunden zugestimmt haben, ist kein Problem mehr. Aber erzähl mal, wie ihr das handhabt und auch gerne, wie das so im Marketing, also auch einfach so eine Thematik ist für euch. Weil ich glaube, das sind wir Deutschen, glaube ich, die strengsten in ganz Europa.
Absolut.
Was das angeht, auch so mental, ja, weil alle so drauf gebrieft sind. Aber da würde mich einfach mal interessieren, so wie es aus eurer Sicht ist.
Der Vorteil ist, die Daten, die wir haben und sammeln, die sind ja nicht so sensitiv. Also wenn du ein Konto auf den Cayman Islands öffnen willst, dann ist hinter dir erstmal keine Schlange und da schaut dir niemand über die Schulter. Ja. Wenn du bei Edeka in der Kasse stehst und Tomaten kaufst, ist dir egal, ob jemand dir über die Schultern schaut. Das heißt, sagen wir mal, hast du jetzt Tomaten gekauft und Windeln, ist das wirklich so sensitiv? Da sind wir in einem Segment, wo auch selbst der Deutsche deutlich entspannter ist. Weil der Deal ist ja ganz klar, und das machen wir auch total transparent. Wir sammeln die Daten, dafür gibt es die Belohnung. Aber auch, wir verkaufen keine Daten. Die Daten verlassen das Haus nicht. Mhm. Sie bleiben nur in diesem Kosmos. Insofern vertrau uns. Wir nutzen die Daten natürlich für das Marketing. Wenn du das nicht willst, ist okay, dann nutzt man halt kein Payback oder anderes Bonusprogramm, ist ja überall dasselbe. Aber wenn du das willst, ist das der Deal. Und was wir dann zusätzlich machen, also mit der Programmanmeldung gibt es quasi eine Basiseinwilligungserklärung, mit der wir das machen können. Und immer wenn es so ein bisschen invasiver wird, holen wir zusätzliche Permissions ab. Mhm. Also der Newsletter braucht seine eigene Permission. Wenn du auf Pay-Channels beispielsweise Payback-Offers nutzen willst und wir sozusagen dich auch auf Meta personalisieren dürfen und wollen, dann gibt es eine eigene Permission. Weil wir ganz klar sagen, wir sind ein Permission-basiertes Ökosystem. Wir machen nichts, was der Kunde nicht will, weil Trust eben der Kern der Loyalty-DNA ist, vor allem 25 Jahre. Wenn du mit den Daten arbeitest, wenn du auch ein Payment-Anbieter bist, dann solltest du Trust sehr weit hochhängen. Deswegen machen wir, da gibt es da keinen Kompromiss, gibt es da keine gestrichelte Linie, sondern klare rote Linien, wie wir damit umgehen. Deswegen machen wir alles consent-basiert. Das heißt dann, dass wir im Umkehrschluss nicht jeden, den wir haben bei uns, auch mit einem Newsletter erreichen können. Dass wir nicht jeden auch auf Social Media personalisiert erreichen können. Aber das ist dann total okay, weil dann haben die uns den Consent nicht gegeben. Ja. Dann erreichen wir viele, aber nicht jeden. Aber können trotzdem deshalb an die, die es uns abgeben und die deshalb auch so eine Willingness haben, das zu machen, auch Personalisierung ausspielen. Weil was hilft mir eine Personalisierung auf einem Channel, den der Nutzer gar nicht will und wo er gar nicht zugestimmt hat, dann ist es im Prinzip eine Steigerung der theoretischen Reichweite, aber überhaupt nicht der performanten Reichweite. Ja. Und das hilft uns dann mittelfristig auch nicht.
Ja, es ist echt spannend, weil natürlich das ist so der größte, glaube ich, wenn das alle wüssten, dass ihr so mit den Daten umgeht, auch wenn ihr es natürlich offen kommuniziert, glaube ich, würden noch mal mehr Leute dem System einfach noch besser vertrauen und einfach sagen, ja, okay, dann machen wir das jetzt einfach. Aber ich glaube, das ist einfach so typisch deutsch an der Stelle.
Ein bisschen, ja.
Habt ihr da einen Effekt auch schon mal gesehen bei der Hyperpersonalisierung, dass die Leute es zu creepy fanden, dass es zu krass wusste, was man als nächstes möchte zum Beispiel?
Nee, fairerweise nicht, weil das ist dann... Hyperpersonalisierung ist dann ja nicht so sehr, da machen wir keine creepy Cases im Sinne von die Fälle, die man in der Presse hat, beispielsweise, der Advertiser wusste schon, dass du schwanger bist, bevor du wusstest, dass du schwanger bist. Da gibt es ja so ein paar Anekdötchen sozusagen auf Basis von ein paar Signalen. Das machen wir natürlich nicht. Die Hyperpersonalisierung ist dann für uns eher dann die Frage der Incentivierung. Kriegst du bei ARA jetzt 15-fach, 12-fach oder 6-fach? Das ist nicht creepy.
Nee, überhaupt nicht.
Wie kriegst du jetzt auf einmal DM-Bio-Segment? Ist auch nicht creepy. Also von daher, unsere Kategorien, unsere Assets, unsere Angebote sind eigentlich nicht creepy. Und das machen wir dann in dem Sinne, haben wir diese Fälle nicht. Aber da steckt tatsächlich die Gefahr drin, wenn du im Prinzip dann nochmal mit anderen Datensegmenten umgehst. Ja. Und was man in Deutschland ja zum Glück nicht darf, in anderen Ländern schon, dann mit Gesundheitsdaten zum Beispiel spielst. Und da hört der Spaß dann, glaube ich, wirklich auf.
Ja, klar. Ist auch wirklich ein sehr sensibles Thema, glaube ich, dann für die meisten. Aber ich finde es also lustig, wenn wir beim Thema Schwangerschaft bleiben. Ist schon super lustig. Du kaufst bestimmte Produkte und dann kaufst du Schwangerschaftstests. Mhm. Ja, dann ist das schon das erste Signal, was da passieren könnte. Mhm. Ja. Und dann geht es natürlich weiter. Und dann natürlich mit anderen Produkten kannst du dann entweder das negieren oder positiv unterstreichen, ob die Schwangerschaft eingetreten ist oder nicht. Aber ist schon sehr lustig. An der Stelle ist ja aber auch nichts per se Geheimes an der Stelle.
Ja.
Deswegen finde ich es sehr interessant. Also das mit der Kasse ist, glaube ich, ein sehr schönes plastisches Beispiel, wie man mit dem Privacy-Thema auch umgehen kann an der Stelle. Und was ich aber sehr spannend auch finde, dass ihr die Daten gar nicht rausverkauft. Mhm. Was natürlich auch dazu führt, dass dann die Daten ja nur von euch verwendet werden und gar nicht, also weil man könnte damit ja unglaubliche Sachen machen, wenn die Daten rausgegeben werden würden. Aber so ist es natürlich spannend, bleibt es in eurem Ökosystem und auch nur, wenn ich quasi auf der App bin, kriege ich Personalisierung oder nur von euch kriege ich Personalisierung. Das heißt, das Ganze ist noch in einem sehr, sehr starken Korsett da drin.
Genau, und du kannst, es gibt immer sozusagen Erweiterung der Datennutzung, wenn du dann beispielsweise dich in der DM-App registrierst und deine Konten mit Payback verknüpfst oder in der Edeka-App, dann gibst du auch die Zustimmung, ja, ich möchte auch in der DM-App die Payback-Daten nutzbar machen für mich, dass ich da die Offers auch sehe, was aber ja immer ein Use-Case ist und immer ein Mehrwert sozusagen. Das heißt, immer Einzelpermissions auf solchen Use Cases, dass wir sehr klar sagen, das haben wir vor, das machen wir damit. Und da du ja immer einen Vorteil davon hast, machen das die Leute typischerweise auch. Aber eben nicht ein, gib uns alles und mal gucken, was damit passiert und wir verkaufen das. Weil dann damit baust du ja auch keinen Trust auf und keine 35 Millionen Kunden, die vertrauen. Und das will auch keiner unserer Partner, weil in dem Business willst du nicht dabei sein. Das ist nicht Datenmonetarisierung, sondern Daten nutzt du für die Relevanz des Programms und nicht zur Monetarisierung.
Ja, auch wenn man sich jetzt Edeka und auch die anderen mit DM und so anschauen, die sind ja auch ganz, denen ist auch super wichtig, dass Leute halt langfristig Kunden bei ihnen bleiben.
Exakt.
Ne? Also dass sie immer wieder zum DM kommen.
Exakt.
Und nicht ständig zum Rossmann wechseln. Ja, und deswegen, das ist ja auch, das Kundenbindungsidee ist da, glaube ich, sehr langfristig ausgelegt.
Exakt.
Und sonst gäbe es euch wahrscheinlich auch nicht 25 Jahre.
Genau, und dadurch, dass wir ja im Prinzip keine Wegwerf-App sind, sozusagen, ja, die du mal kurz ausprobierst und nach 30 Tagen wieder wegschmeißt, sondern ein Dauerbegleiter, ja, haben wir ja eben auch die fünfjährige Kundenhistorie dann, ja, und den Verlauf und können dann ja auch wirklich CRM im buchstäblichen Sinne machen, dass wir Kunden weiterentwickeln, Customer Relationship Management machen und letztlich das, die Kohorten über mehrere Monate und Jahre hinweg anschauen und gucken, wie denn die Maßnahmen wirklich funktionieren auf beispielsweise Churn-gefährdeten Kunden, mhm, oder High-Value-Kunden und so weiter. Insofern, das kannst du ja nie mit ein, zwei Maßnahmen über, ja, zwei Wochen analysieren, das musst du ja über Jahre hinweg analysieren.
Ja, ja, klar. Ja, sehr spannend. Ja, euer Werbenetzwerk finde ich auch super spannend, also dass ihr jetzt im Prinzip das sozusagen ein bisschen öffnet. Wie, mhm, weit geht es in Richtung Retail-Media? Also Retail Media ist ja so ein großer Begriff, der draußen herrscht, ne? Ja, dass man jetzt plötzlich bei Kaufland quasi externe Werbung reinspielen kann, bei Amazon, mhm, mittlerweile externe Werbung reinspielen, mhm, kann. Und da wollte ich einfach mal fragen, wie seht ihr das ganze Thema und wie weit seid ihr da? Mhm.
Also Retail Media, der Überbegriff dafür ist Commerce Media, mhm, weil Commerce Media ist dann Retail Media, Finance Media, weil sozusagen die verschiedenen anderen Verticals eins eint, nämlich dass man versucht, die Reichweite, die man hat und die Daten in der Kombination eben werblich zu monetarisieren. Mhm. Hätte es den Begriff vor 25 Jahren schon gegeben, hätte man Payback wahrscheinlich nicht als Bonusprogramm, sondern auch noch B2B als Commerce-Media-Plattform, mhm, tituliert. Gab es damals noch nicht, haben wir auch nicht genannt. Deswegen sagen wir eigentlich, naja, wir haben ja eigentlich schon vor 25 Jahren Retail-Media und Commerce-Media gemacht, nämlich indem wir datenbasiert, transaktional datenbasiert Marketing gemacht haben über, ja, Printmailings und Co. Das heißt, in dem Sinne ist es für uns nichts komplett Neues, aber was wir schon sehen, ist, dass der Markt immer mehr Nachfrage dahingehend hat, dass gerade die Hersteller, mit denen wir auch Kooperationen haben, du kannst beispielsweise dann als Waschmittelhersteller zusammen mit uns und einem Handelspartner, beispielsweise DM, eben genau dieselben Offers machen, mhm, wie ein Handelspartner alleine. Beispielsweise will ich zum Beispiel mal alle Wettbewerbskäufer targeten. Kann,
ja,
ich ja machen.
Ja, also super spannend,
wer,
ja, klar,
wer mein Waschmittel noch nicht gekauft hat, der kriegt jetzt mal zwei Monate lang die besten Offers um die Ohren gehauen, so in dem Sinne. Und das kann ich ja auch da wieder mit allen Vorteilen, die ich habe, saubere Kontrollgruppe, saubere Effektmessung, bei uns sauber darstellen. Insofern sind wir dahingehend ein relevanter Commerce-Media-Player, dass wir das jetzt sowohl Print als auch digital machen und so eine Aggregatorfunktion haben. Also wir können für den Waschmittelhersteller das sowohl bei einem Handelspartner wie DM machen, als auch bei einem Handelspartner wie Edeka oder bei Globus. Das heißt, wir können eher die Aggregationsebene machen, weil wir auch alle Daten dafür aggregieren und haben deshalb die Rolle des Commerce-Media-Aggregators in dem Sinne. Was man auch sagen muss, ich glaube, in der Presse hat ein bisschen abgehebt, aber so bis zum letzten Jahr war das Thema schon sehr stark gehypt.
Ja.
Bisschen auch overhyped. Ich glaube, der Business-Value, der PR-Value war größer als der Business-Value von vielen, weil es so ein bisschen der heilige Gral war und alle dachten, Retail-Media wächst und es ist alles inkrementell. Fakt ist, der deutsche Retail-Media-Markt ist erstmal zu 75% oder 80% Amazon.
Ja.
Und dann der Rest. Plus, dann haben alle Händler und ganz viele Player angefangen, eigene Lösungen zu machen.
Ja, genau.
Du bist ja auch schon zwei Jahre älter in der Branche. Mich erinnert der Retail-Media-Markt so ein bisschen an den Online-Vermarkterkreis 2005 oder 2004. Mhm. Wo auch das Innsbrucker Tagesblatt und die Augsburger Allgemeine und, ja, die was auch immer eigene Sales-Teams hatten, eigene Werbeprodukte erfunden hatten. In der Arbeitsgemeinschaft Online-Forschung, Vermarkter-Rankings waren, glaube ich, 130 Vermarkter auf der Liste, weil alle so auf diesen Werbemarkt draufgegangen sind und gesagt haben, das mache ich jetzt alleine.
Ja.
Und der Advertiser will aber nicht mit 130 Vermarktern sprechen, vor allem wenn du jetzt schon 75% bis 80% durch Amazon AGG ist, weil einfach, ja, da der Reach da ist, weil Amazon halt auch wahnsinnig viel Search ist und weil Amazon halt einfach fantastische Daten fürs digitale Retail-Media-Geschäft hat,
ja,
kämpfen jetzt ein hochfragmentierter Player-Markt in Deutschland um die letzten 15%, 20%, 25%. Und je langsamer da die Standardisierung, Konsolidierung voranschreitet, desto mehr Marktanteil wird auch weiterhin Amazon bekommen.
Ja.
Ich glaube, deswegen ist so, in der oberflächlichen Betrachtung von, oh, Retail-Media-Markt ist groß und jetzt machen wir eigene Initiativen, ist es ein bisschen schwierig, da zu viel Fantasie reinzusetzen. Deswegen, ich glaube, es ist ein total wichtiges Geschäft für jeden Händler. Früher hieß es das WKZ-Geschäft, wo man dann einfach vermeintlich sozusagen simples Advertising verkauft hat. Das heißt, um das WKZ-Geschäft nicht zum Sterben zu bringen, sondern zu modernisieren, glaube ich, macht es schon Sinn, quasi moderne Retail-Media-Produkte dazu zu bringen. Aber so dieser neue Erlösstrom, alles wird inkrementell, jetzt fließt Gold herunter, das war, glaube ich, ein bisschen übertrieben und hat man jetzt, glaube ich, auch im Markt gesehen, wo viele Stories, die vor 3 Jahren noch sehr, sehr laut posaunt worden sind, jetzt durch Abbau von Sales-Teams und Co. begleitet worden sind. Das spricht dann nicht für ein extremes Wachstum. Deswegen glaube ich, guter Markt, relevant für viele Händler, sich damit zu beschäftigen, in Partnerschaften oder alleine, aber nicht die Lösung für alle Ergebnisprobleme.
Ja, also ich habe es sehr ähnlich beobachtet. Ich habe gesehen dann, wie groß die Stände waren auf der Demexco vor 3 Jahren. Und wir haben das Thema vor 4 Jahren angeschaut, in den USA vor allen Dingen. Und da war es sehr spannend, weil dann natürlich auch so Walmart und Target einfach große Player sind. Und Amazon auch ein sehr großer Player ist, aber nicht so dominant wie in Deutschland. Und dadurch, dass dann sehr interessant wurde, dass man dort halt dann Ads einkaufen konnte quasi über Retail Media. Das war schon spannender. Aber, ganz wichtiger Punkt dabei, es performt auch nicht so krass, wie man sich das vorgestellt hat. Das muss man auch sagen. Und dann in Deutschland habe ich das Gefühl gehabt, jetzt die letzten paar Jahre, und ich hatte auch fairerweise 1, 2 Podcasts dazu, ist es nicht durch die Decke gegangen, wie ich es mir auch vorgestellt habe. Und es ist immer noch so ein, ja, Retail Media ist jetzt ein Begriff und alle, die im Marketing arbeiten, wissen so grob, worum es geht. Aber so richtig einsetzen tut es auch keiner so richtig. So, also klar, bestimmte schon, ne? Aber es ist jetzt nicht so, ey, cool, wir machen jetzt SEA, Meta, SEO und Retail Media. Das ist noch nicht vorgekommen, sondern es ist immer so, okay, welche Maßnahmen machen wir jetzt? Ja, okay, wir machen diese konkrete Maßnahme.
Ja, als Amazon-Händler musst du es machen in dem Sinne, klar. Weil sonst hast du keine Sicherheit. Das ist Teil des Systems in dem Sinne. Aber bei allem anderen, solange es kompliziert ist und ich mit 18 verschiedenen Playern sprechen muss, um jeweils 20.000 Euro auszugeben, ist ja keiner dafür ausgestattet. Ja. Deswegen ist, glaube ich, auch unsere Funktion an der Stelle eher zu standardisieren und zu aggregieren, glaube ich, schon eher eine Hilfe, als dass jetzt bei uns noch mehr Komplexität entsteht.
Ich glaube, was ein ganz großer Vorteil bei euch ist, dass ihr wirklich sehr genau die Daten habt und sehr gut das inkrementelle Umsatzwachstum messen könnt und beweisen könnt. Das können die anderen nicht so gut, weil sie einfach durch DSGVO und Analytics und Tracking-Setups einfach nochmal eine ganz hohe Komplexität haben, selbst wenn die Personen auf der Plattform sind.
Ja.
Ist es trotzdem schwieriger. Also sehr, sehr spannend und ich finde deine Sicht der Dinge auch sehr gut. Retail Media wird irgendwann eine Konsolidierung haben und es wird eine Meta-Plattform geben, wo man dann das einbuchen kann, die letzten 15%.
Ja.
Und Amazon wird einfach weitermachen, was sie gemacht haben.
Ja, ganz sicher.
Ja, dann sollte man auf jeden Fall, wenn man im Space ist, auch mal bei euch vorbeischauen und einfach mal gucken.
Sehr gerne, definitiv.
Lass mal kurz über das Thema AdFraud sprechen, weil AdFraud ist ein sehr spannendes Thema und auch bei Closed Gardens, wo ich jetzt mal Payback auch in gewisser Weise hinzuziehen möchte. Bei Meta zum Beispiel ist eigentlich ein extrem walled garden, ja? Das heißt, ich bin auf der App, da kommen ja eigentlich keine Fremdinhalte rein, sondern nur ein bisschen Ads und das war's. Trotzdem hat Meta ungefähr 15-20% einfach AdFraud drauf, weil natürlich fairerweise ganz viele Mobilgeräte genutzt werden in China, um AdFraud zu erzeugen, weil man damit ja anscheinend irgendwas bewirken kann. Und ich wollte einfach nur mal fragen, so bei euch, habt ihr das Thema AdFraud überhaupt oder ist es bei euch gar nicht vorhanden, weil Payback einfach so eine coole Community ist?
Ja, ich finde, im Markt ist generell ein Schritt höher gehend. Ich glaube, im ganzen Advertising-Markt ist das Thema Ad-Fraud nicht gut genug top of mind bei den Entscheidern.
Das stimmt,
also wenn du jetzt durch Kongresse gehst und fragst, was macht dich gegen Ad-Fraud, werde ich mit dir fragen, ein Drittel, was meinst du genau?
Das stimmt.
Andere sagen, das betrifft uns nicht, wir machen nur Performance-Marketing. Was natürlich auch nicht stimmt. Und ich glaube, der Punkt ist, dass AdFraud, der Markt ist, glaube ich, 100 Milliarden Dollar schwer mittlerweile.
Ja.
Und das sind nicht kleine Script-Kiddies, sondern wirklich teilweise Geldwaschorganisationen, mafiöse Strukturen. Das ist kein Spaß. Der kann nur verbessert werden, wenn es vorne beim Advertiser anfängt. Weil die gesamte Interessenslage, das ganze Anreizsystem des Marktes ist so, dass in der Kette wenige Player Interesse haben, es wirklich zu verändern. Weil ja letztlich, solange keiner richtig unter die Haube schaut, spielen alle das Spiel weiter.
Ja.
Und solange keiner versucht, die 5, 10, 15% Fraud-Anteil in deinem Spend zu reduzieren, freuen sich alle und stellen die Rechnung.
Ja, genau.
Und vor allem am Ende des Tages freut sich der Fraudster, weil der Geld verdient und im Zweifel nicht unbedingt da das Sozialste damit macht. Insofern ist, glaube ich, das Wichtigste erstmal überhaupt Awareness zu schaffen dafür, dass es das gibt und es nicht wegzubiegen und auch bereit zu sein, beispielsweise wenn man ja dann als CMO sagt, okay, ich gehe das jetzt hart an, dass ich dann damit gleichzeitig auch sage, okay, wenn ich es jetzt angehe, heißt es ja, die letzten Jahre waren meine Reportings nicht richtig.
Ja, genau.
Ich muss ja als CMO oder als Marketingentscheider oder so in dem Sinne das Selbstbewusstsein haben zu sagen, Leute, die letzten 3 Jahre waren nicht so gut, weil eigentlich müsste ich das nochmal rückwirkend korrigieren. Allein das trauen sie ja schon viele nicht, weil das einfach politisch nicht sich ziemt. Das heißt, man muss trotzdem die Awareness schaffen, sich überhaupt damit auseinanderzusetzen, weil es mindestens Geld spart, aber fairerweise dumm, das klingt, die Welt ein bisschen besser macht. Jede Milliarde dort weniger ist ein Mühe besser an der Stelle und am Ende des Tages hilft es auch deiner P&L. Für uns betroffen, das betrifft uns als Advertiser selber, wir sind ja auch Advertiser an der Stelle, dass wir genau dasselbe Problem haben wie andere Advertiser auch. Dem begegnen wir stark über Tooling, aber vor allem auch über Inhouse-Kompetenzaufbau den Versuch, viel von der Mustererkennung über möglichst viel Rohdaten auch selber zu machen und sich eben nicht auf eine Plattform zu verlassen, sondern wirklich das Inhouse zu machen. Und umgekehrt haben wir natürlich auch das Fraudster-Thema dahingehend. Wir haben nicht so sehr das Ad-Fraud-Thema bei uns in der Plattform, weil man kann bei uns keinen Cycle bauen, man kann keine Geldwaschanlage mit Payback bauen, weil wir auch nicht über eine DSP ansteuerbar sind sozusagen. Da funktioniert das Geschäftsmodell für Fraudster, Payback-Traffic zu produzieren, nicht.
Mhm.
Aber wir haben natürlich das ganze Thema, nicht an der Ad-Fraud, sondern an der sonstigen Fraudster-Front, dass wir natürlich dadurch, dass wir einen Punktestand haben bei den Endkunden, die wahres Geld wert sind, 1000 Punkte sind 10 Euro, haben wir natürlich, wie alle anderen Systeme, Banken und Co., natürlich das Thema der Fraudster, die dann Phishing und so weiter machen. Das heißt, Kontenklau, Passwörter, dem versuchen wir natürlich durch Education zu begegnen. Second Factor Authentication, stell das an, nimm dein Passwort nicht für Payback, was du auch für andere nutzt und so weiter. Nur bei 35 Millionen Kunden hast du nicht 35 Millionen, die das machen. Und dann hast du natürlich immer mal wieder die Fälle, dass du dass Fraudster genau dein Konto in dem Sinne hacken. Das passiert Bundesministern mit Messengern genauso wie Payback-Kunden. Und das ist eher unser Thema, wo wir haben auch dezidierte Fraud-Teams bei uns intern. Wir machen da viel Kommunikation an den Endkunden. Aber das bleibt immer ein Katz-und-Maus-Spiel. Das war die letzten 10, 15 Jahre schon immer ein Katz-und-Maus-Spiel. Ja. Ich glaube, es wird einfach nochmal ein schwieriges Katz-und-Maus-Spiel, weil die, ich weiß nicht, wer ist der Fraudster, die Katze oder die Maus, mir egal, aber sagen wir mal, wenn die Maus der Fraudster ist, durch das ganze AI-Thema, wird es ja viel, viel einfacher. Im Zweifel kann ja mittlerweile jeder 15-Jährige problemlos Fraudster werden, so schlimm das auch klingt, weil am Ende geht es ja darum, möglichst gut menschliches Verhalten zu imitieren. Und je besser ich das kann und je automatisierter ich das kann, und da hilft KI deutlich gegenüber alten Modellen, desto schwieriger wird die Erkennung. Und insofern bleibt es immer ein Katz-und-Maus-Spiel, aber die Maus wird gerade unfreiwillig aufgerüstet.
Auf jeden Fall. Also was wir gesehen haben, früher die Phishing-Mails waren immer, konntest du relativ gut erkennen, dass es schlecht geschrieben war. Ja?
Ist gar nicht mehr so heutzutage.
Die sind so gut geworden.
Genau.
Die sind so gut geworden. Zum Glück ist die E-Mail-Adresse nicht die richtige, aber da musst du dich schon auskennen. Und dann bist du schnell drin. Und dann zum Glück, die meisten Systeme haben ja irgendwelche Verzögerungsmechanismen und so drin, aber was mir schon auffällt ist, dann klickst du da drauf, dann sieht das Interface genauso aus und dann gibst du deinen Code ein und deinen Two-Factor und dann loggen die sich sofort ein und dann ist alles leer.
Ich habe neulich sogar mal ein Beispiel gesehen, da gab es ein Printmailing als Fraud, wo dann ein offizielles Schreiben der Behörde, das wirkte mit einem QR-Code. Brutal. Also allein ein Printmailing als Fraud zu machen, zeigt ja schon, wie, wenn du dir das leisten kannst, das
ist
ja Printmailing,
genau,
schon, wie sagen, der Business Case von Fraud dann ist. Und deswegen ist da nochmal eins zurück, die Awareness ist einfach bei vielen Endkunden nicht gut, insbesondere bei vielen Advertisern oder Werbeentscheidern nicht gut genug und ein total unter den Teppich gekehrtes Thema in der Branche. Alle wollen auf allen Messen über KI und fancy Sachen sprechen.
Ja.
Niemand redet über Ad Fraud. Obwohl ja, jetzt, wenn du sagtest, irgendwie 10, 15, 5% die sicherste Variante, deine Werbeeffizienz um 15% zu erhöhen, ist AdFord.
Ja.
Aber damit gewinnst du halt keinen Innovationspreis in dem Sinne. Ja, und ich muss meinem Chef sagen, oha, ich bin leider erst jetzt drauf gekommen und vielleicht war es vorher nicht der Fall. Und insofern, das ist für mich echt nochmal echt ein Problem in der Branche, dass wir das einfach zu sehr unter den Teppich kehren und alle so ein bisschen in der ganzen Kette den Kopf in den Sand stecken. Und wenn dann mal in irgendwelchen Nischentalks oder Nischenkongressen darüber gesprochen wird, aber das machen dann eher die AdFord-Forensiker, das sind dann die Geeks, das ist irgendwas Technisches, damit habe ich nichts zu tun, sowas. Aber das sind komplett falsche Wahrnehmung und falsche Entscheidung, die so ein Marketingentscheider fällen kann.
Ja, vor allem, was ja auch wirklich krass ist, dass die großen Netzwerke, also Google und auch Meta und vor allem Meta, brutal AdFord haben. Es ist wirklich krass und ist auch schwierig, mit denen darüber zu reden.
Ich glaube, es ist deutlich besser geworden.
Ja, also
die US-Wirtschaft ist da, geworden,
ja.
Aber so das Vertrauen drauf, dass es irgendwie in meinem Tool steht, irgendwie 0,1% AdFraud.
Ja.
Und dann war's das, ist glaube ich einfach falsch, weil das geht ja allein technisch nicht, weil der Fraudster sagt ja nicht, hallo, ich bin Fraudster, bitte markier mich sozusagen. Insofern ist einfach sich damit unter die Haube zu schauen, mehr zu beschäftigen, als in irgendwelchen Frontend-Tools auf Zahlen zu achten und zu glauben. Die gesamte Kette von, das geht ja nicht nur um Meta, sondern auch die Kette dazwischen. Ich muss ja auch die Agenturen incentivieren, dass sie das machen. Die Agenturen muss sie aber auch bezahlen, dass sie was dagegen machen. Ich muss meinem Einkauf sagen, dass es vielleicht gut wäre, Mühe mehr Aufwand bei den Agenturen reinzustecken, um dann aber hinten raus Fraud zu reduzieren und so weiter. Also betrifft ja die ganze Kette von Entscheidung, was mache ich, bis hin zur Ausspielung, die umgewandelt werden muss.
Ja. Ja, echt ein spannendes Thema. Also das könnte man nochmal einen eigenen Podcast zu machen,
definitiv,
weil echt viel betrifft. Lass uns kurz noch aufs Thema KI gehen. Wie seht ihr die KI-Entwicklung und was macht ihr im Marketing damit?
Mhm.
Oder was macht ihr auch im Payback damit? Weil ich glaube, da eröffnen sich ja ganz neue Spielfelder, wie man Effizienzen machen kann, wie man Daten verknüpfen kann und wie man damit arbeiten kann.
Der Vorteil ist, wir haben ja dahingehend einen guten Vorteil, dass Grundvoraussetzung, KI gut einsetzen zu können, ist ja A, strukturierte Daten und B, Kundenzugang und C, Rechenleistung in dem Sinne. Rechenleistung ist jetzt eher bezahlt in der Differenzierung, aber strukturierte Daten haben wir sehr gut und sehr viel. Kundenzugang haben wir auch. Das heißt, wir haben erstmal eine ganz gute Grundvoraussetzung, mit KI auch wirklich relevante Use Cases umzusetzen. Und das machen wir wie viele andere Companies auch an verschiedensten Stellen. Customer Facing im Sinne von, was siehst du als Timon wirklich, ist es A natürlich in der Personalisierung.
Ja.
Also die ganzen personalisierten Offers waren früher stärker Machine Learning basiert, sind jetzt andere Modelle. Wir haben jetzt recht frisch so ein KI-Chatbot in der Payback-App implementiert und kombinieren damit Suche und Chatbot in einem. Also quasi, wir haben quasi jetzt eine Suche dahingehend erneut, dass du zwar normale Suchbegriffe suchen kannst, aber eben auch Chatbot-Gen-AI-Antworten bekommst. Und natürlich, und das ist ja einer der wesentlichen Cases gerade auch im Markt, das eine ist Customer Service und das andere ist Development. Im Sinne von mitentwickeln oder auch automatisierte Customer Service Antworten. In den beiden Feldern bauen wir gerade auch ganz viel Infrastruktur auf. Weil natürlich wir haben ein riesengroßes Tech-Team, das wird dadurch deutlich produktiver. Über 50% unserer Mannschaft in Deutschland und in München sind Tech-Data-Product. Insofern sind wir mittlerweile auch ein ganzes Tech-Firma geworden. Insofern werden wir damit effizienter. Und mit 35 Millionen Kunden hast du natürlich auch wahnsinnig viel Callcenter-Kontakte, Service-Kontakte und so weiter. Und alles, was du da natürlich stärker automatisieren kannst, hilft dir natürlich auch der Kundenservice wird besser und deine P&L wird entlastet.
Ja, mega cool. Spannend. Hätte es auch nicht anders gedacht. Ich meine, das macht total Sinn. Wird es ja noch viel entwickeln in den nächsten paar Jahren.
Voll.
Wird es total spannend. Und dann wird KI Commodity sein und jeder wird es überall in Kontakt mit KI sein und dann ist es auch wieder spannend.
Aber auch da, ganz wichtig, Trust ist total wichtig.
Ja.
Also wir sind super streng und super scharf, schauen wir uns halt an, was heißt denn jetzt KI-Nutzung für die personenbezogene Daten? Was heißt KI-Nutzung für Urheberrechte und so weiter? Das heißt, das wirkt dann so ein bisschen im ersten Schritt vielleicht behördlich, was wir machen, aber wir haben eine extremst strenge und klare Standards für, was kann ich wofür nutzen. Weil den Fall, dass dann irgendwie ein paar an der Agentenaufstellung auf einmal irgendwelche externen Firmen hackt, brauchen wir auch nicht an der Stelle. Nee, das heißt, das ist wieder ein, da kann man viel ausprobieren, aber wieder eine Balance aus Trust und Security und Scale auf der anderen Seite. Und wir müssen uns beides anschauen, weil wir auch da wieder die Verantwortung für Kundendaten, Kundeninformationen und alles andere haben.
Ja, macht total Sinn bei euch. Ich bin auch ziemlich sicher, dass das irgendwas Local KI sein wird, die on-premise läuft und nicht in die Cloud kommuniziert. Weil es macht einfach Sinn. Ja, cool. Letzte Frage, Nico. Wen sollten wir mal unbedingt einladen zum Marketing Meets Technology Podcast? Von wem würdest du denn gerne mal einen Insight hören, wenn du es dir aussuchen könntest?
Ladet doch mal Pip Klöckner ein, wie er es geschafft hat, den wahrscheinlich erfolgreichsten Business-Podcast Deutschlands zu bauen. Und tatsächlich, wo wir gerade drüber sprachen, wenn ihr helfen könnt mit echten Ad-Fraud-Experten und Forensikern zu sprechen. Da gibt es ja ein paar wirklich Koryphäen in Deutschland auch, auch im Markt, auch die aus Deutschland heraus das Thema auch global gesteuert haben, so ein Andreas Naumann und so weiter. Ich glaube, dann hilft das allen zum Hören und jeder Marketingmensch, der mehr Awareness auf dem Thema hat, ist tatsächlich besser als vorher. Insofern, wenn ihr das macht, hilft ihr, glaube ich, jedem Marketingmanager auch, seine Kampagnen zu verbessern und ein bisschen die Welt, auch wenn es kitschig klingt.
Ja, yes, sehr gut. Mache ich auf jeden Fall. Super spannendes Thema auch. Liebe ich ja darüber.
Total, genau. Das ist es.
Nee, ist echt cool. Ja, wie kommt man am besten mit euch in Kontakt, wenn man mit euch eine Kampagne starten möchte? Wo meldet man sich da am besten?
Wir haben eine B2B-Seite, das ist Payback Group, payback.group, und da sind alle Kontaktdaten für die unterschiedlichsten Felder. Und ansonsten pingt ihr mich auf LinkedIn an, dann vermittle ich auch.
Super, perfekt. Nico, vielen lieben Dank, dass du da warst. Ich kann nur sagen, war richtig cool, war richtig spannend. Und es ist auch schön, einfach nochmal einzutauchen in Payback ein bisschen mehr, das zu verstehen. Ja, nicht nur als Client-Facing, also als Kunde, der an der Kasse seine Karte durchzieht, sondern auch ein bisschen mehr zu verstehen, was dahinter steht und auch die Werte ein bisschen mehr zu verstehen. Ich glaube, jeder, der heute noch nicht Payback-Kunde war, kann es jetzt viel sicherer machen, weil es mal von jemandem intern gehört hat.
Ist auch ein extrem spannender Laden. Also wenn ihr in München spannende Jobs sucht, schaut immer mal auch auf payback.group auf der Seite. Tatsächlich super spannender Laden.
Ja, perfekt. Ich sehe es ja auch immer, es ist gut gelegen, auch direkt an der Theresienwiese. Das ist nah zum Oktoberfest.
Zum Oktoberfest kommen viele Partner für wichtige Meetings uns besuchen. Genau, insofern zufälligerweise, genau.
Ja, sehr cool. Ja, dann connected Nico auf LinkedIn und sonst auf der B2B-Seite. Und ich kann nur sagen, hat mir richtig Freude gemacht. Und wenn ihr natürlich weiterhin so spannende Gäste haben wollt, hier in unserem Marketing Meets Technology Podcast, dann abonniert natürlich, lasst auch gerne einen Kommentar da, das beantworten wir dann natürlich noch. Und ein Like freut uns natürlich auch sehr und hilft auch immer dem Algorithmus, euch weiterhin so geile Sachen vorzuschlagen wie dieser Content, den man sonst sicherlich nirgendwo hört. Und deswegen vielen lieben Dank dafür. Und ich wünsche euch alle eine schöne Zeit, bis es wieder heißt Marketing Meets Technology.
Danke, ciao.
Ciao.
Das war's für diese Folge von Marketing Meets Technology. Bis zur nächsten Folge.